Die Übertragung. Interview-Podcast des SFB 1475.
Also ich habe tatsächlich so, jetzt erst vor kurzem, weil auch da erst die Daten vorlagen, also früher konnte man das eigentlich auch noch gar nicht machen, so mein Diss-Thema, wo es ja sehr viel um Syntax ging, mit dem Metaphern-Thema verknüpft. Und das finde ich tatsächlich sehr spannend, ja, dass da so bestimmte Patterns sich zeigen, also bestimmte Muster, wie sich Metaphern typischerweise syntaktisch bilden lassen. Ja.
Ich begrüße Sie zum Podcast Die Übertragung. Das ist der Interview-Podcast des SFBs, des Sonderforschungsbereichs 1475. Und der ist angesiedelt an der Ruhr-Universität in Bochum. Erfreulicherweise ist unser SFB jüngst verlängert worden. Das heißt, wir dürfen auch in Zukunft weiterforschen über Religion und über die Bedeutung der Metapher für religiöse Sprache. Und wir werden auch diesen schönen Podcast noch ein paar Jahre fortsetzen. Mein Name ist Tim Karis. Ich bilde gemeinsam mit Sabrina Finke und Marin Jordan das Koordinationsteam des SFBs. Und bei uns zu Gast ist heute die Computerlinguistin Professor Dr. Stefanie Dipper, die im SFB gleich in drei Teilprojekten involviert ist und zudem stellvertretende Sprecherin des SFBs ist. Hallo Stefanie.
Hallo Tim.
Ja, du bist heute zum Podcast aufnehmen bei uns und machst das bestimmt auch sehr gerne. Aber meine Frage wäre, wenn du dir eine Sache aussuchen könntest, die du heute stattdessen hättest machen können, also in deinem beruflichen Leben, sagen wir mal so, oder anders formuliert kann man auch sagen, was macht dir an deiner Arbeit am meisten Spaß?
Also mehrere Antworten. Zum einen, gerade im Moment war ich tatsächlich in einem Konzert der RUB
im
Audimax, einen Stock höher. Das war auch sehr schön, ich musste leider früher gehen. Die haben so ein schönes Lunchtime-Konzert, was sie jeden Montag oder oft am Montag anbieten. Okay, ansonsten hätte ich montags auch öfters Projektsitzung mit meinen Mitarbeitern. Mhm. Das finde ich auch immer sehr nett, den Austausch mit den KollegInnen. Mhm. Was mache ich sonst gerne? Am liebsten mache ich, glaube ich, eigene kleine Studien.
Mhm. Und ist das viel, also auch Programmieren? Wir sprechen ja noch darüber, was eigentlich Computerlinguistik bedeutet. Vielleicht kannst du das uns ein bisschen einführen. Aber kann man sich das so vorstellen, du sitzt dann am Computer und denkst dir auch solche Programme aus, die dann dir entsprechende Ergebnisse ausgeben? Oder ist es viel auch Lesen, Schreiben, was wir aus jetzt anderen Geisteswissenschaften kennen? Wie muss man sich das vorstellen?
Da ist schon sehr viel Programmieren involviert, ja. Mhm. Und das macht mir tatsächlich auch viel Spaß. Auch den Studis macht es erfahrungsgemäß viel Spaß. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, Programme ausdenken. Also man hat da ja schon eine Idee, was eigentlich nachher rauskommen soll. Man muss dann nur den Weg dorthin finden. Ist auch nicht immer ganz trivial. Und klar liest man auch. Man möchte ja nicht das Rad neu erfinden. Und schaut auch, was es für neue Tools vielleicht auch gibt, die einen unterstützen könnten, ja, dass man dann auch was mitnutzt, was andere Leute schon entwickelt haben.
Mhm. Und wenn du jetzt erklären würdest, Computerlinguistik, also man weiß, was ein Computer ist, man kann sich vielleicht auch vorstellen, was Linguistik ist, aber wie kommen die beiden Dinge zusammen? Woraus besteht das?
Also wird man natürlich oft gefragt, ja, was man da macht. Und ich erkläre es dann meistens so, dass ich sage, ich analysiere Sprache mit dem Computer. Also ich programmiere Programme, die mir irgendwas über Sprache verraten oder irgendwie was ausgeben, wo ich dann nützliche Erkenntnisse draus ziehen kann.
Okay, und was das zum Beispiel sein kann, können wir besprechen gleich mit Blick auf den SFB, ne? Also mit Blick auf Metaphern und das, was wir im SFB machen. Was natürlich immer auch interessant ist zu erfahren, ist, wie du dazu gekommen bist tatsächlich. Jetzt bist du hier Professorin für Computerlinguistik. Womit fing das an? Welche Alternativen gab es? Vielleicht mal so gefragt, was war denn bei dir zuerst da? Das Interesse an Sprache oder das Interesse am Computer?
Das ist eine gute Frage. Also tatsächlich, der Computer existierte irgendwie so für den Normalverbraucher erst in den ersten Anfängen. Also zu der Zeit, als ich mich für Sprache schon interessiert habe, hätte man nicht viel sich an Computern vorstellen können, mit denen man es hätte tun können. Ich habe tatsächlich versucht, schon in der Schule, da gab es den allerersten Informatikkurs, den auch zu belegen. Mhm. Okay, tatsächlich, die Jungs hatten schon Erfahrung mit den Computern, wie das so ist, so Commodore, was auch immer. Und ich hatte das nicht. Und ich habe dann tatsächlich nach 2 Stunden das abgebrochen. Mhm. Hatte dann aber andere Kurse, nämlich Griechisch und Latein, die ich brav durchgezogen habe. Und die mich auch begeistert haben, weil da viel Grammatik eine Rolle spielt. Und das war eigentlich mein Einstieg, ja, dass ich mich Grammatik fasziniert hat. Also wollte ich was mit Sprache machen. Und Sprachwissenschaft ist natürlich das Fach, wo man das dann auch macht.
Haben wir schon unsere erste Schlagzeile, ne? Computerlinguistin bricht ersten Informatikkurs ab irgendwie. Ne? Das kann man schon so als so eine Kachel irgendwie machen. Nein, sowas machen wir nicht. Okay, also das heißt, allein schon, weil die Computer noch nicht so viel konnten, ging es ein bisschen mit der Sprache los. Du hast dann auch angefangen zu studieren, wenn ich das richtig deinem Lebenslauf entnehme, erstmal Romanistik in Tübingen, ja. Und dann bist du umgestiegen nach einem Jahr auf allgemeine Sprachwissenschaft und eben Computerlinguistik. Gab es da einen Auslöser im Studium, dass du dich dann dahin bewegt hast?
Ja, also ich habe ein Jahr lang Romanistik mit tatsächlich Nebenfach allgemeine Sprachwissenschaft studiert. Und das war damals in Tübingen sehr, also vor allem die allgemeine Sprachwissenschaft, sehr frei. Also noch nicht schon wieder reformiert und alles vorgeschrieben, was man belegen muss. Und ich sollte mir einfach Fächer raussuchen, nicht Fächer, sondern eher Vorlesungen, Seminare, die irgendwas mit Sprachwissenschaft zu tun haben. Und naja, nach 2 Semestern hatte ich irgendwie so den Eindruck, die richtig spannenden habe ich eigentlich schon mal so alle ein bisschen erwischt. Und eigentlich Romanistik macht mir wiederum nicht so Spaß. Also jedenfalls die Literaturwissenschaft nicht. Und Sprachwissenschaft hatte ich irgendwie schon alles zu Ende belegt, was es da gab. Und ja, dann war ich tatsächlich am Überlegen, was ich tun soll. Und es war dann sehr zufällig, dass ich von diesem anderen sprachwissenschaftlichen Studiengang gehört habe, der ganz anders war. Es hatte überhaupt nichts zu tun mit dem, was ich bis dahin gemacht hatte, was genau so hieß. Ja. Und in der fixen Kombination mit Informatik und Psychologie kam.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere das mal. Und dieser Studiengang, also heute würde man Computerlinguistik sozusagen, das gab es eben damals noch nicht so als Begriff. Ja, und jedenfalls hatte das mehrere Vorteile, dieser Wechsel. Einmal, weil das tatsächlich eine Kombination war, die ich echt cool fand. Und zum Zweiten, weil das ein ganz kleiner Studiengang war. Wir waren 10 Leute pro Jahr und hatten eine super Betreuung, ja, das kann man sich ja vorstellen, ja, und wir kannten uns alle gegenseitig und das hat sicher auch dazu beigetragen, dass ich dieses Studium so gern durchgezogen habe, ja.
Ja, ja, kann man sich gut vorstellen, ne? Also gerade jetzt im Vergleich vielleicht zu einem etwas größeren Fach wie Romanistik oder überhaupt Literaturwissenschaft ist in der Regel ja ganz gut besucht, aber kann man sich, also ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie man sich so einen Computer, also was konnte der Computer denn in der Zeit? Also ich kann mich so an die frühen 90er, so 386er, ja, nämlich so unter DOS irgendwas zurecht. Also während man natürlich heute, wir sind ja schon im KI-Zeitalter inzwischen angekommen. Was konnte denn der Computer zum Beispiel damals oder was hat dir damals vielleicht noch Mühe gemacht, was du heute mit einem Klick irgendwie erledigen kannst?
Ich war unter anderem da auch Hiwi, also Hilfskraft in einem Projekt und musste unter anderem ja solche Bänder, ich weiß gar nicht mehr, wie die offiziell hießen, diese Bänder vom Rechenzentrum holen.
Ja.
Das war einer meiner Jobs, also so Riesendinger, weiß ich nicht.
Also wie so Tonbänder quasi.
Ja, genau. Und die musste ich dorthin bringen und die wurden dort dann ausgelesen und danach, keine Ahnung, konnte man auf die irgendwie zugreifen, auf die Inhalte.
Ja, am Computer konnte man darauf zugreifen dann?
Also ich nehme an, das habe ich dann selber nicht mehr gemacht, das war jetzt nicht mein Teil, aber unter anderem habe ich in dem Job auch Dateien aus Holland irgendwo, ich weiß nicht mehr genau woher, auch heruntergeladen und das war damals noch alles sehr spartanisch, also alles nur mit Kommandozeile, überhaupt wie man da ins Internet kam. Das Internet bestand ja nicht aus Bildern oder sowas, Fenstern, sondern quasi nur aus der Kommandozeile und es war alles relativ aufwendig und alles natürlich super kleine Datenmengen aus heutiger Sicht und hat alles sehr lang gebraucht.
Genau, heute reden wir von Big Data und so und es ist nicht, kann nicht groß genug sein, das Korpus, aber damals stelle ich mir vor, war es ein bisschen schwierig. Ich gucke mich gerade hier nur so um, das können jetzt unsere Zuhörer nicht so richtig nachverfolgen, aber ich glaube, wo wir uns hier befinden, in dem Tonstudio unterm Audimax, da würde man noch so Bänder finden. Ne? Die hat, glaube ich, hier einfach keiner rausgeräumt, 1970 oder so. Die sind noch da. Genau, also hier könnte man zumindest Tonbänder noch entdecken und mal schauen, ob man da noch irgendwie was auswerten kann. Wenn wir ein bisschen weiter gucken in der Biografie, Auslandsstudium gehört natürlich auch dazu. Du warst in der Schweiz, in Genf. Was kannst du davon berichten, außer dass es teuer war? Das würde ich mal vermuten. Davon können wir ausgehen.
Ja, genau. Es war teuer, aber es war super schön. Also das war noch in der Phase, als ich dachte, ich würde irgendwie Romanistik und Sprachwissenschaft vielleicht miteinander verbinden. Und Genf schien mir da irgendwie ein geeigneter Ort.
Ja, französischsprachige Schweiz.
Also, genau, ne? Ja. Mhm. Und letzten Endes war es aber so, dass da Italienisch mehr im Vordergrund stand an der Uni und das war jetzt wiederum nicht so mein Interesse. Und dann habe ich dort eher Sachen in der Anglistik belegt und auch ein bisschen was in der Philosophie und in der Germanistik. Und vor allem die Anglistik war super spannend, da habe ich Altenglisch unter anderem gemacht und das ist interessanterweise relativ ähnlich zu Deutsch, also ähnlicher zu Deutsch als zu Englisch.
Okay, ah.
Und das hat mich dann vielleicht schon die ersten Anfänge, dass ich mich auch für historische Daten interessiert habe.
Ja. Mhm. Du hast dann, wenn ich mich nicht täusche, in Stuttgart promoviert, Doktorarbeit geschrieben und da kommen wir dann zu unserer beliebten Rubrik.
Ein Satz aus der DIS.
Genau, ein Satz aus der DIS. Das funktioniert so. Wir wollen natürlich rausfinden, worüber du die Doktorarbeit geschrieben hast. Und du hast freundlicherweise deine Dissertationsschrift hier einmal mitgebracht. In Schwarz-Weiß gehalten, ja, und der Titel der Doktorarbeit lautet Implementing and Documenting Large-Scale Grammars, German LFG. Was immer das, was ist, glaube ich, dann Large, sag mal schnell, was LFG ist.
Lexical Functional Grammar.
Lexical Functional Grammar, genau. Und ich befürchte, es wird einigermaßen technisch, was da drin steht. Aber genau, die Sabrina Finke, die heute hier in der Redaktion mit dabei ist, die kann mir eine Seite sagen zwischen 1 und 340 ungefähr und eine Zeile.
127.
Wir blättern dann mal auf die Seite 127 und Stefanie Dipper muss dann gleich erklären, was das bedeutet, um Gottes Willen. Ja, und welche Zeile?
6.
Zeile 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, viele Abkürzungen. Also der Satz aus der DIS lautet, sometimes the referenced feature is part of a complex feature path, such as check.lex.pron.app. Kannst du dich erinnern, was du uns damit sagen wolltest oder wo wir uns hier befinden in deinem Argument, was du hier entwickelt hast?
Okay, also das ist tatsächlich ein spezielles technisches Framework, in dem ich meine DIS verfasst habe. Also da geht es um eine linguistische Theorie, mit der man egal welche Sprache der Welt auch modellieren können möchte.
Ah, okay.
Also sprich, ich kann einen Satz eingeben und ich bekomme danach eine syntaktische Analyse. Und dieser Satz, den du gerade vorgelesen hast, da geht es um eine, ja, um eine Beschreibung davon, wie eben diese Implementierung aussehen kann, damit sie das tut, was sie soll.
Ja, okay. Und, aber hat es denn am Ende funktioniert? Also hätte ich jetzt, wenn ich jetzt irgendeine Sprache, es gibt ja nun, du wirst ja mehrere, was wie viel tausend Sprachen, ne? Und die kann ich jetzt hier, also würde das funktionieren? Also mit irgendwann,
also wenn man du könnte den ja meinen, Titel nochmal anguckst, German LFG,
ja, nur
das
in German.
Für Deutsch war das jetzt nur gedacht.
Ah,
ja,
okay.
Das Framework ist abstrakt genug, dass es für alle Sprachen dieser Welt funktionieren sollte. Ich habe es für Deutsch gezeigt.
So. Ach, du hast es quasi für Deutsch implementiert, genau. Ja. Also wie würde man das für Deutsch implementieren?
Genau.
Und das heißt, es gibt andere, die das für irgendwie Usbekisch und weiß ich nicht was auch gemacht haben.
Tagalog
und sowas.
Ja.
Okay, ja, okay, gut. Dann, also das kann man also als Erfolg, ist erfolgreich implementiert worden. Genau, ja, sehr gut. Aber ist interessant, weil wir natürlich jetzt hier auch schon mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen haben, die einfach philologisch arbeiten, ne, und eben sehr sozusagen in die auf die Semantik gucken, ne? Also was steht denn drin und wie war das denn in dieser religiösen Tradition in dem so und so vierten Jahrhundert, und bei dir ist eben als Computerlinguistin natürlich stehen dann oft auch technische Fragen stärker im Vordergrund, ne? Und das ist ja ein Teil, was auch den SFB dann mit ausmacht, ne? Weil du und andere mit dabei sind. Ja, nach der Dissertation warst du in Berlin. Ne, man könnte jetzt sagen, viele Schwaben sind nach Berlin gekommen, Tübingen, Stuttgart, jetzt bist du in Berlin gelandet, HU Berlin und auch an der Uni Potsdam. Und dann seit 2007, wenn ich es richtig notiert habe, zunächst Juniorprofessorin und dann seit 2013 sogenannte ordentliche Professorin hier in Bochum. Was würdest du denn sagen, Bochum als Standort für Computerlinguistik, vielleicht auch für Sprachforschung insgesamt, was zeichnet das hier aus? So im Vergleich, du hast ja ein paar Orte gesehen. Also natürlich nur positiv. Wir sind ja hier, wir machen ja hier PR. Ne?
Also ein vergleichsweise kleiner Standort, mhm. aber das ist auch nicht so ganz untypisch, dass es oft nur so ein, zwei Professuren gibt, ja. Die das vertreten. Und es gibt aber eben auch andere Standorte, die sind vergleichsweise sehr groß. Also meinetwegen 5 bis 8 Professuren oder so, das ist dann echt viel.
Ja.
Und die sind natürlich bekannter.
Ja.
Also ich würde sagen, wir haben hier irgendwie sowas wie 2 Besonderheiten vielleicht hier in Bochum. Einmal eben genau die historischen Daten, die ich schon mal erwähnt hatte. Mhm. Starker Schwerpunkt auf der Erstellung von Corpora, von historischen Daten, Analyse und sowas. Mhm. Und das andere auch das Interesse an der Linguistik. Ja, also es gibt schon auch so einen Trend in der Computerlinguistik, dass man einfach irgendwelche Daten reinwirft und dann schaut, was kommt an Performanzzahlen raus und sich eigentlich nicht so richtig für das Objekt der Untersuchung interessiert.
Jetzt musst du erklären, was eine Performanzzahl war das Wort?
Genau, haben wir evaluiert die Systeme natürlich nach standardisierten Maßen. Mhm. Und ja, Performance heißt einfach nur, wie gut schafft das System die Aufgabe zu lösen, die es lösen soll.
Okay, also es guckt stärker darauf, funktioniert das Programm, was hier programmiert worden ist, kann das die Fragen beantworten, die ich habe, aber man interessiert sich gar nicht so sehr für die Frage. Ist das ungefähr so?
Ja, so kann man es vielleicht auch sagen. Und man kann auch sogar sagen, kann es die Frage beantworten, interessiert einen eben auch noch nicht mal so für die spezielle Frage, sondern man nimmt natürlich einen Durchschnitt über keine Ahnung wie viele Fragen und berichtet dann am Ende Durchschnitt plus Standardabweichung, sowas in der Art.
Also wenn ich ihm 40 Fragen gebe, hat er 32,7 gut beantwortet und den Rest nicht und so ungefähr. Also ist interessant, weil wir das ja, ne, bei uns geht es natürlich immer um beides. Ne? Wir uns sehr an den Inhalten interessiert, aber wir wollen natürlich auch hier gut funktionierende Tools und Dinge, Methoden verwenden. Aber okay, aber das würdest du sagen, ist ein vielleicht sogar ein Vorteil in Bochum, ja, dass wir noch nicht auf diesem Trend vielleicht noch nicht vollumfänglich folgen. Ja, kann ich das so zusammenfassen?
Genau, liegt natürlich an einem selber, ob man das tut
ja,
oder nicht.
Genau, ja, du bist ja
nur wir tun es hier nicht so, ja.
Genau, aber man kann schon sagen, dass die so eine, das klingt eben auch so, wie Informatik eben arbeitet. Man hat eine große Nähe schon auch vielleicht sogar zur Informatik selber, wenn man jetzt daran denkt, mit wem arbeitet man zusammen? Sind es ja vielleicht manchmal weniger die eigenen Kollegen jetzt aus der Literaturwissenschaft, sondern vielleicht eher Informatiker und Informatikerinnen, kann man das sagen?
Also wenn man sich jetzt tatsächlich eher für die Performance interessiert, vielleicht ja die Informatiker eher, aber ich finde, wenn man sich auch für die Inhalte interessiert, stehen die anderen Kollegen einem auch noch nützlich zur Verfügung. Also ich habe auch so ein bisschen beides schon gemacht, aber bevorzugt eigentlich sogar eher mit Kollegen aus den Geisteswissenschaften. Ja. Und ich meine, dann hat man so ein bisschen typische Aufgabenverteilung, dass man ja vielleicht so ein bisschen auch so was Ähnliches wie Service macht, also dass man eben versucht, eine Fragestellung, mit der die KollegInnen kommen, irgendwie unterstützend mithilfe von Computerlinguistik zu beantworten.
Ja, wir kommen ja gleich noch zum Thema Service-Projekt. Ne, ist ja auch so ein Begriff. Und wir kommen überhaupt, du hast es ja angesprochen, arbeitest es viel mit anderen Geisteswissenschaftlerinnen, Geisteswissenschaftlern zusammen. Und damit kommen wir ja zu unserem SFB, den wir jetzt ja schon einige Jahre betreiben und erfreulicherweise weiter betreiben dürfen. Ich habe an der Stelle im Podcast sonst immer gefragt, wie es eigentlich angefangen hat, also was die InterviewpartnerInnen gedacht haben, als sie zum ersten Mal vom SFB gehört haben. Aber weil wir ja jetzt schon 4 Jahre dabei sind, habe ich das Gefühl, das kann ich nicht weiterhin fragen und möchte deswegen lieber von dir wissen, ob es so einen Moment gab, jetzt in der gemeinsamen Arbeit bislang, die sich vielleicht ist ein großes Wort, wie ein Durchbruch angefühlt hat, also wo du gedacht hast, Mensch, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen ohne den SFB. Gab es sowas?
Also ich habe tatsächlich so jetzt erst vor kurzem, weil auch da erst die Daten vorlagen, also früher konnte man das eigentlich auch noch gar nicht machen, so mein DIS-Thema, wo es ja sehr viel um Syntax ging, mit dem Metaphern-Thema verknüpft. Und das finde ich tatsächlich sehr spannend, ja, dass da so bestimmte Patterns sich zeigen, also bestimmte Muster, wie sich Metaphern typischerweise syntaktisch bilden lassen. Ja? Mhm. Also dass es da Präferenzen gibt für bestimmte syntaktische Konstruktionen.
Mhm. Da können wir ja vielleicht direkt, das ist ja auch in deinem Teilprojekt, du bist ja in drei Teilprojekten jetzt in der zweiten Förderphase auch involviert. Und was du ansprichst, ist das Teilprojekt 1007. Mhm. Ne? Gemeinsam, also die haben ja alle Namen, unsere Teilprojekte, ne? Wir dann so durchnummeriert und 1007 gemeinsam mit der Kollegin Ronja Lamann-Quante. Und da geht es genau, wie du sagst, syntaktische Formen, in der Metaphern so daherkommen. Also kannst du ein Beispiel sagen oder dass wir uns besser vorstellen können, wie muss so eine Metapher aussehen, dass du sagst, okay, das hat jetzt die Syntax oder jene Syntax?
Also man unterteilt in der Syntax, also in bestimmten Ausprägungen der Syntax, die ich eben auch verfolge, die Ausdrücke, also sprich die einzelnen Wörter, in Regenten und Dependenten.
Aha, also, das ist ja auch schon eine Metapher, möchte ich sagen.
Genau.
Regenten und Dependenten, okay.
Also die Theorie heißt auch Dependenzgrammatik. Mhm. Das heißt, immer ein Ausdruck ist praktisch der wichtigere und determiniert bestimmte Eigenschaften von dem abhängigen Ausdruck. Also ich kann zum Beispiel ein Verb haben, was im Deutschen jetzt eben für Subjekt und Objekt den Kasus vorhersagt, also determiniert. Aha. Also ich habe entweder ein Dativobjekt oder ich habe ein Akkusativobjekt. Also da kann man sehen, das Verb ist quasi das Wichtigere und die Objekte hängen davon ab und das Subjekt auch. Und jetzt war eben diese eine Erkenntnis aus dieser quantitativen Auswertung, dass typischerweise metaphorische Ausdrücke in solchen Kopfpositionen, also die Regentenpositionen, stehen und nicht in den abhängigen Positionen. Also eher ist das Verb metaphorisch und die Objekte sind wörtlich.
Aha, okay. Also, und das heißt, um es nochmal irgendwie nachzuvollziehen, man hat ein bestimmtes Verb. Kannst du ein Beispielverb sagen, was sowas, was das auslöst? Also, ja, dass man jetzt sagt, okay, dieses Verb zieht immer einen bestimmten Fall mit nach sich. Kannst du ein Beispiel sagen?
Ich helfe dir, steht mit Dativ. Ich sehe dich, steht mit Akkusativ.
Okay, und dann hat das Verb quasi jetzt bestimmt, ob es dich oder dir sein muss. Ne? Mhm. Und das heißt, die Metapher würde dann sich in der tendenziell in der Verbposition befinden. Okay, interessant. Weil wir ja oft, wenn wir von Metaphern reden, dann irgendwie der Herr ist mein Hirte oder so, ne? Dann ist jetzt der Hirte ein Substantiv, korrigier mich. Ne? Und, oder kann man den Satz nehmen und den jetzt syntaktisch untersuchen? Was haben wir da? Wer ist jetzt dependent und regent?
Also tatsächlich in dieser Art der Dependenzgrammatik, die ich auch hier anwende, ist Hirte wiederum regent. Ja. Also das Wort ist fällt ein bisschen unter den Tisch in dieser Analyse, weil auch in vielen Sprachen dieser Welt, also zum Beispiel im Russischen, gäbe es das Wort ist gar nicht. Da würde man nur sagen, der Herr Hirte.
Ja.
Also das heißt, das Wort ist hat keine echte Funktion.
Ja.
Und jetzt, okay, kann man sich noch drum streiten, ist jetzt Herr oder Hirte wichtiger? Da wird tatsächlich angenommen, dass das sogenannte Prädikatsnomen, also das ist jetzt eben der Hirte, wichtiger ist und wiederum der Hirte, der Herr als Art Subjekt abhängt, jetzt in diesem Fall eben von dem Nomen.
Von dem, okay, gut. Das kann man sich dann nochmal genauer angucken, auch ne, wenn man an so an diesen Fragen interessiert ist, an, also an Syntax und wie es mit Metapher zusammenhängt. Und das ist, hast du ja auf meine Frage geantwortet, ne? Das ist etwas, was jetzt schon in der ersten Förderphase so ein bisschen dir vielleicht klarer geworden ist. Und jetzt wird das in einem neuen Teilprojekt nochmal genauer untersucht. Ne? Und da kann natürlich theoretisch bei rauskommen, stimmt alles gar nicht, ne? Regens, Dependenz, alles ganz umgekehrt oder so, ne? Aber das ist nicht unbedingt zu erwarten. Du hast aber noch ein zweites Teilprojekt, wo es vielleicht, also wo du vielleicht näher an den sozusagen Textinhalten auch noch dran bist. Da geht es eben um historische Texte. Du hast schon angesprochen, dass du dich schon länger mit älteren Sprachstufen, mit historischen, insbesondere mittelhochdeutschen Texten und Corpora auseinandersetzt. Und in diesem Teilprojekt insbesondere geht es um Grabpredigten. Ja?
Leichenpredigten.
Leichenpredigten.
Offizieller
auch
Ausdruck.
Ein lockeres Thema mal für so einen Montagmittag hier. Leichenpredigten. Und da wollt ihr im Projekt unter anderem herausfinden, inwiefern für Frauen und Männer in diesen Leichenpredigten unterschiedliche Metaphern verwendet werden. Habe ich das so ungefähr zusammengefasst?
Mhm, ja.
Ja.
Also vielleicht zum Auslöser, wie es dazu kam, zu diesem Thema. Das war eigentlich nicht der Gegensatz Mann-Frau, sondern adlig-bürgerlich.
Ah, okay.
Das kann man da nämlich genauso schön untersuchen. Und da gab es eine Aussage in der Literatur eben zu Leichenpredigten, dass die Metaphern, die für adlige Verstorbene verwendet werden, dass die wertvoller sind als die für bürgerliche Verstorbene. Und ich habe mich so gefragt, ja, was heißt denn eine wertvollere Metapher?
Selbst in den Leichenpredigten kann man den Stand noch ablesen an den Metaphern quasi, ja?
So war jedenfalls diese Aussage in diesem Artikel. Ja, und mich hat interessiert, bedeutet das, dass die Metapher irgendwie mehr Adjektive verwendet, irgendwie insgesamt mehr ausgebreitet wird, über viele Sätze hinweg ausgearbeitet wird und ein Bürgerlicher kriegt irgendwie was Kürzeres ab? Oder heißt es irgendwie das Bild selber, also die Quelldomäne, aus der sich das Bild speist, das Metaphorische, ist die irgendwie, weiß ich nicht, wichtiger, erhabener in irgendeiner Form?
Ja.
Das fand ich doch irgendwie eine Fragestellung, die man sich näher anschauen sollte. Mhm. Und dann bietet sich's eigentlich an, weil diese Leichenpredigten tatsächlich auch sehr schön schön ausbalanciert, ungefähr gleich viele für Männer und für Frauen auch schon schön digital erfasst sind. Ja, und haben gesagt, okay, das wollen wir uns dann auch noch mit anschauen. Mhm. Das sind so die beiden Hauptparameter. Ja.
Ja. Und man kann ja an der Stelle vielleicht auch noch mal ein bisschen klarer machen, was sind das so für, oder was für ein Material du so üblicherweise benutzt, ne? Also weil du gehst ja jetzt nicht ins Archiv und suchst ja da so in Sütterlin geschriebene drei Leichenpredigten raus oder so, was vielleicht andere Kolleginnen und Kollegen von uns machen, sondern du arbeitest eben mit so großen Sammlungen von solcher Art von Texten.
Genau, wenn die schon digital erfasst sind, freuen wir uns sehr.
Ja.
Und da gibt es eben auch ein Projekt, auf dessen Ergebnis wir da aufbauen können. Die haben über 300 Leichenpredigten digital erfasst und die können wir einfach so weiter nutzen gewissermaßen.
Mhm.
Gilt allerdings nicht für alles, was ich gemacht habe. Also die sogenannten Referenzkorpora des Althochdeutschen, Mittelhochdeutschen, Frühneuhochdeutschen, wo ich eben auch beteiligt war, entstehen. Das sind die KollegInnen tatsächlich, nicht ich, ja, ich könnte das gar nicht, aber die sind ins Archiv gegangen und haben die Sachen wirklich abgetippt. Also da habe ich das wirklich mitgekriegt auch, ja, wie die das entziffert haben. Da werden dann immer zwei Leute gefragt, die das dann unabhängig voneinander machen und dann am Ende wird das Ergebnis verglichen, wirklich Buchstabe für Buchstabe, damit es nachher wirklich eine hohe Qualität hat, ja.
Ja. Und das nennt man dann ein Referenzkorpus? Inwiefern ist das, wofür, was referiert das? Also nur, dass man es in irgendeiner Weise vielleicht eine Auswahl trifft oder
wie? Genau, es gäbe ein bisschen arg viel aus dem Mittelhochdeutschen und Frühnorddeutschen sowieso. Es wäre nicht möglich, das komplett zu erfassen. Fürs Althochdeutsche war das weitgehend möglich. Also es gibt auch althochdeutsche Quellen, die jetzt nicht so aus fortlaufendem Text unbedingt bestehen. Ja, die sind dann auch nicht alle vollständig damit eingeflossen. Aber für Mittelhochdeutsch, für Neuhochdeutsch muss man sich eben eine gute Auswahl überlegen.
Mhm.
Und das nennt sich dann eine strukturierte Auswahl. Und wir sagen auch manchmal so balanciert dazu. Das heißt, man möchte gerne irgendwie das Mittelhochdeutsche, was es ja so nicht gab, war ja nicht eine Sprache, sondern viele regional gefärbte oder regional geprägte Sprachen, dass man die adäquat wiedergegeben, repräsentiert haben möchte in diesem entsprechenden Korpus und eben auch die verschiedenen Jahrhunderte oder Zeitabschnitte. Also sind bei uns jetzt 50 Jahreszeitabschnitte und wenn es geht, sollte möglichst aus jedem Zeitabschnitt gleich viel Textmaterial aus den verschiedenen Regionen, also aus den verschiedenen Dialekten, könnte man sagen, auch vorhanden sein. Und zusätzliches Qualitätskriterium: diese Texte sollten auch von hoher Qualität sein. Das heißt nicht irgendwie die 15. Kopie, die irgendwie der 10. Schreiber abgeschrieben hat, der vielleicht auch noch einen anderen Dialekt gesprochen hat als von dem originalen Text und sich dadurch eben auch Fehler eingeschlichen haben könnten.
Mhm. Okay, aber das heißt, dann könnte man auch sich anschauen, ob irgendwie das Mittelsächsische und das Mittel Niederdeutsche mehr oder weniger metaphernreich ist in bestimmten Fragen, sowas in der Richtung. Ist jetzt nicht deine Fragestellung, aber man hat diese verschiedenen Dialekte tatsächlich alle mit drin, ja?
Also die wären jetzt, denke ich, im Referenzkorpus Niederdeutsch mit drin, die du jetzt gerade genannt hast. Ja. Genau, und da, wo ich beteiligt war, ist eben Mittelhochdeutsch.
Okay, genau. Das ist dann das, was man im Süden eher gesprochen hat.
Mitteldeutschland.
Süden und Mitteldeutschland, okay, gut. Wir haben gerade schon kurz über das S-Projekt gesprochen. Das kam so, S steht dann für Service-Projekt. Du hast ja schon mal gesagt, manchmal ist das dann so ein bisschen, ne, wenn man zusammenarbeitet mit anderen GeisteswissenschaftlerInnen, dann, dass man in so einen Service-Charakter das Ganze bekommt. Und das ist ja im SFB insoweit vorgesehen, als es dieses Format gibt, Service-Projekt, so nennen die das dann auch. Also die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die sich das Förderinstrument ausgedacht hat, die spricht von einem Service-Projekt. Und bei uns, würde ich sagen, hat es insofern Service-Charakter, als du und andere in dem Projekt anderen Projekten helfen, überhaupt große Textmengen zu untersuchen. Also das, was du jetzt beschrieben hast, was so auch dein Alltag ausmacht, das ist ja für viele andere irgendwie Neuland. Die wissen nicht, wie man das macht. Wo kriege ich das her? Wie gehe ich da vor? Und ihr würdet die unterstützen. Kann man das so ungefähr sagen?
Ja, finde ich ganz gut beschrieben so.
Ja, aber vielleicht, also gibt's Beispiele, die du jetzt erinnerst, wo wir jetzt schon vielleicht ein paar Schritte gemacht haben, auch in der ersten Förderphase, und was jetzt ansteht, was gibt es da so für Corpora, die uns erwarten?
Also es gibt ein Pilotprojekt, was schon stattgefunden hat in der ersten Phase, wo eben sehr viele Texte auch vorhanden waren, also Koran-Kommentare, und wo mit solchen Methoden zum Beispiel diese verschiedenen Kommentare nach bestimmten Ähnlichkeiten geclustert wurden. Also das heißt, automatisch in Gruppen zusammengefasst wurden, ja, die eine bestimmte Eigenschaft teilen. Mhm. Oder jedenfalls wünscht man sich, dass
das geht, genau.
Dass sie das teilen, genau.
Und dann würde man im nächsten Schritt wahrscheinlich dann, wenn man jetzt eine bestimmte Gruppe sich, zum Beispiel jetzt auf Metaphern bezogen, ne? Ich interessiere mich für meinetwegen Wegmetaphorik jetzt in dem Projekt, was du ansprichst, wo es um diese Koranexegese geht, im A01-Projekt, ne? Und dann schaue ich, aha, da gibt es ganz viele Wegmetaphern in diesen 10 oder 100 Kommentare oder so, und da gucke ich dann nochmal genauer drauf, sozusagen feinanalytisch.
Also man kann da ganz vieles sich vorstellen. Also eine Möglichkeit wäre auch eben diese Wegmetaphern, diese Gruppe der Texte, die irgendwie die Wegmetapher nutzen, auch die Wegmetapher als solche schon mal quantitativ wiederum zu gruppieren anhand der ähnlichen Kontexte. Also taucht jetzt irgendwie das Wort Straße oder Weg eher mit Umweg Wörtern auf, handelt es sich eher um negative Wörter oder eher um positive Wörter, und danach könnte man auch schon mal gruppieren, und ja, also zum Teil würde man wahrscheinlich auch einfach schon bekannte Sachen validieren können, aber zum Beispiel, was sich oft ergibt, dass es dann so Ausreißer sich ergeben. Und man die dann zum Beispiel manuell noch anschaut, ja, wo unerwartete Gruppierungen vorliegen. Oder aber, also Clustering ist oft ein unüberwachtes Verfahren. Das heißt, ich kenne diese gemeinsame Eigenschaft eben nicht schon vorher. Und dann kann ich eben auch anschauen, welche Gruppen ergeben sich aufgrund bestimmter Ähnlichkeiten. Ja, ich sage quasi, gruppiere mal nach einer bestimmten Ähnlichkeit und ich schaue, was nachher rauskommt. Und ja, natürlich kann ich dann immer eben noch in die Texte im Anschluss dran reinschauen und qualitative Analysen noch vornehmen.
Und ist das was, also auf die Gefahr hin, dass dir das viel Arbeit macht, aber ist das etwas, was du allen sozusagen erstmal empfehlen würdest, das auszuprobieren? Ne? Also wenn man, sagen wir mal, man braucht ja wahrscheinlich eine gewisse Grundzahl von Texten, damit das überhaupt Sinn ergibt, ist jetzt nicht in allen Teilprojekten wahrscheinlich so gegeben, aber so einfach, weil es klingt auch so ein bisschen nach, man kann mal so einen Versuchsballon starten, ne? Man guckt mal, vielleicht gibt es Sachen, die ich nicht schon vorher vermutet habe. Irgendwie ergeben sich bestimmte Gruppen, bestimmte Cluster. Ist das was, wo du sagst, Leute, probiert das aus? Das ist Erkenntnisgewinn, den man nicht hat, wenn man einfach Texte liest?
Also ich persönlich würde sofort Ja sagen.
Klar.
aber wie du schon gesagt hast, man braucht natürlich eine gewisse kritische Masse, damit es überhaupt irgendwie sinnvoll durchführbar ist. Und der Kollege, die Kollegin, mit dem, der ich das dann machen würde, sollte auch daran Interesse haben, weil das, also ich meine, ich würde jetzt nicht die Expertise in diesen entsprechenden Sprachen mitbringen und es macht nur Sinn, wenn jemand nachher eben noch drauf schaut. Ja, das nur just for fun zu machen oder um des Clusterings willen, wäre nicht irgendwie zielführend. Ja, also sprich, das muss schon jemand sein, der sich dafür interessiert. Ja, es ist oft auch ein schrittweises Vorgehen. Man beginnt irgendwo, man beobachtet was, man stellt nachher fest, nee, das war gar keine Beobachtung, war irgendwie ein, weiß ich nicht, irgendein Irrtum. Man hat sich irgendwie vertan bei der Dateibenennung oder sowas, ja, was ganz Banales vielleicht. Und man hangelt sich dann so weiter, ja, und verfeinert dann diese Analysemethode. Und also ich finde, es kommt so gut wie immer was raus dabei, ja, dass man irgendwie denkt, ach guck an, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Oder von mir aus auch, ich finde es schön, wenn man mit diesen Methoden auch Sachen eben validieren kann, die man schon kennt. Ja, dann denke ich, okay, das ist auch nochmal ein Puzzle in der Beweisführung.
Ja, ja. Ja, und das führt so ein bisschen in unsere Thematik schon so, sprechen wir ja gerne auch so gegen Ende schon nochmal drüber, die Humanities insgesamt, wie also ne, die Geisteswissenschaften, wohin entwickeln sie sich, ist das gut oder schlecht? Jetzt hast du mal in einem Interview gesagt, das ist so ein bisschen Markus Lanz-mäßig, Sie haben mal den schönen Satz gesagt, Programmier- und Statistikkenntnisse sollte fester Bestandteil der Nachwuchsausbildung werden. Und das liegt irgendwie ein Stück weit nahe, ne, dass du das empfiehlst. Jetzt habe ich das gesehen, das Interview war 2021. Und seitdem, also möglicherweise ist sie dir schon vorher irgendwie präsent gewesen, nämlich die KI-Revolution, die sich ja über uns alle ein Stück weit ergießt. Ist das für dich eher ein Argument, dass man umso mehr Programmier- und Statistikkenntnisse vermitteln muss in der Ausbildung, oder kann man sagen, naja, die KI kann ja auch schon so, also ich kann ja auch irgendwie Textmassen einer KI hinwerfen und die macht einfach und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Also ist das eher etwas, was umso mehr sozusagen ausgelagert schon als Tool Leuten zur Verfügung steht und gar nicht mehr von den Leuten selber entwickelt werden muss? Ist vielleicht ein bisschen kompliziert gefragt, aber vielleicht kannst du was in die Richtung antworten.
Ah ja, das ist natürlich echt ein schwieriger Punkt, schwierige Frage. Wo geht's hin? Also ich bin aktuell immer noch auf dem gleichen Standpunkt, dass ich finde, okay, vielleicht nicht, dass alle unbedingt erfolgreich das Programmieren lernen, so in der Form, dass sie es auch wirklich, dass sie nachher was davon haben. Ja, das würde natürlich viel Einsatz erfordern. Also vielleicht kurz als Vergleich, ich denke immer, wenn Leute irgendwie sagen, okay, ich möchte so einen Programmierkurs mal mitmachen, das ist so ähnlich, wie wenn ich ein Semester lang mal, weiß ich nicht, Koreanisch lerne oder sowas, ja. Davon habe ich was, natürlich, okay, aber ich kann danach kein Koreanisch. Und ich habe nur was davon, wenn ich das wirklich über viele Semester und Jahre hinweg intensiv mache und dranbleibe. Aber ich finde das heutzutage eigentlich, also mindestens genauso wichtig, angesichts dessen, dass unheimlich viele, also Aussagen über KI getroffen werden, wie toll KI die und die Dinge kann, oder auch auf der anderen Seite, auch wie erstaunlich, dass da auch falsche Antworten rauskommen. Und wenn man nur einfach die basalen Kenntnisse hat, wie so eine KI funktioniert, dann sollte einen das überhaupt nicht verwundern, dass da so und so oft Falsches rauskommt. Und mich persönlich verwundert es eher, wie wenig Falsches rauskommt. Ja. Oder irgendwie bei sehr spezifischen Punkten kommt erstaunlich Falsches raus, ja, wo ich manchmal denke, das hätte ich jetzt besser erwartet. Ja, aber so und so oft kommt viel Gutes dabei raus, aber die Kunst besteht immer darin, das zu erkennen, ja. Und dafür brauche ich eben doch noch Kompetenzen. Ob ich jetzt deswegen gleich programmieren lernen muss, ist nochmal was anderes. Aber ich brauche nach wie vor Experten, die die Antworten beurteilen können.
Ja. Und würdest du sagen, jetzt Interview ist jetzt 5 Jahre her, dass sich irgendwie dass sich da was ändert, also dass man dass in irgendeiner Weise diese Kenntnis um KI oder eben auch vielleicht einen stärkeren Fokus auf was man so Digital Humanities nennt, dass sich da was verändert in den Geisteswissenschaften, oder kannst du das eher nicht erkennen?
Jetzt hier speziell an der RUB oder allgemein im...
Also wenn es dann Unterschied gibt zwischen allgemein und RUB, kannst du ihn gerne benennen.
Also ich könnte mir es manchmal etwas dynamischer vorstellen, jetzt hier an der RUB vielleicht. Also es wird schon, DH wird irgendwie unterschiedlich, also wird thematisiert, ja, auf unterschiedliche Art und Weise.
DH ist Digital Humanities, ne?
Ja, aber dieser eine Punkt, wie kompetent muss ich denn selber im Programmieren sein, um zum Beispiel diese Tools, die mir angeboten werden, das ist ja jetzt nicht nur KI, sondern auch viele Tools für die Analyse, die mich unterstützen in meiner geisteswissenschaftlichen Arbeit von mir aus, ja. Und da gibt es eben ganz viele, die solche Tools einsetzen, ja, aber jetzt selber nicht in der Lage wären, das Gleiche meinetwegen nachzuprogrammieren. Und ich sehe das immer so ein bisschen schwierig, kritisch, weil ich denke, zum einen fehlt einem oft dann die Fantasie, was man eigentlich besser jetzt fragen könnte, die Daten, also wie man die besser analysieren könnte. Jetzt kriege ich eben von dem Tool die drei Funktionen da angeboten, okay, dann benutze ich die, aber vielleicht wäre die vierte eigentlich die ich bräuchte, ja, und ich kann das aber gar nicht einschätzen. Und zum anderen auch, also gerade wie bei KI, wie gut kann ich eigentlich die Ergebnisse dann auch verstehen, ja, was ich da dann als Ergebnis rauskriege. Also das führt vielleicht auch wieder zurück zum S-Projekt, was ich eine gelungene Kombination finde. Ja, also es kann nicht jeder, sagen wir mal, Statistik-Experte werden, ohne es wirklich intensiv geübt und einfach auch ausgeübt zu haben, also Erfahrungen damit gemacht zu haben. Und es kann eben auch nicht jeder, weiß ich nicht, Altpersisch-Experte werden. Ja, das ist das Gleiche in Grün. Ja, gut, dann tun die beiden sich zusammen. Ja, und ich finde das Schöne am S-Projekt, dass quasi beide Seiten dann Interesse dran haben. Also jedenfalls die Pilotstudien, die wir uns schon überlegt hatten, sind eben jeweils mit Partnern, die sowas gerne einsetzen wollen. Und dann wird eben das richtige Vorgehen in gegenseitiger Absprache, also in einer intensiven Diskussion. Man schaut auf die Daten, man überlegt sich, welche Eigenschaften haben die Daten, sind die zum Beispiel so ein bisschen balanciert oder sind die sehr einseitig, wie kann ich dann damit umgehen, dass ich diesen Bias, ja, diesen Überhang dieser einen Art von Daten, wie kann ich den irgendwie reparieren, ja. Also man schaut sich das gemeinsam an und kann dann eben gemeinsam zu einer optimalen Analysemethode kommen.
Ja. Und das ist eben dann sozusagen auch die Antwort zu sagen, man ist in einem Verbundenforschungsprojekt, so wie wir das haben, zusammen und bringt dann die Expertise ein und das natürlich nicht nur dann auf der Ebene der Projektleitung, sondern auch im Nachwuchsbereich. Ne? Also die Leute, die bei uns promovieren, bekommen ja dann eben tatsächlich spätestens dann gewisse Dinge mit, wie ihr methodisch arbeitet, also wenn es jetzt ein philologisches Projekt ist, Iranistik oder was auch immer, und lernt dann so ein bisschen, wie man mit Corpus-Methoden, mit DH-Methoden arbeiten kann. Insofern, wir machen im SFB wie immer alles richtig. Und genau, du bist natürlich ein wichtiger Teil davon. Ja, wir würden zum Schluss zu unserer beliebten Rubrik kommen, entweder oder.
Entweder oder.
Das heißt, ich gebe dir fünf kurze Begriffspaare vor und du musst mir sagen, was du bevorzugst, möglicherweise auch kurz erläutern. So, das erste Begriffspaar ist NRW oder Baden-Württemberg?
Baden-Württemberg.
aha, warum? Es ist doch wunderbar hier in Nordrhein-Westfalen.
Okay, ich erläutere ein wenig. Also es hat tatsächlich einfach sehr viel mit der Landschaft zu tun. Ja, es gibt mir hier ein bisschen zu viele Autos und etwas zu wenig Radfahrer, Natur.
Ja, gut. In Stuttgart gibt es auch viele Autos, aber es gibt ja noch andere Teile von Baden-Württemberg, wo man ein bisschen mehr in der Natur ist. Das leuchtet mir ein. Okay, das zweite Begriffspaar ist Syntax oder Semantik?
Ah, das ist nicht so einfach. Also wahrscheinlich durch Syntax, da komme ich her und da fühle ich mich nach wie vor sehr wohl, aber die Metaphern gehen natürlich sehr stark auch in die Semantik rein, ja, da habe ich ja so viel mit Semantik zu tun wie schon lange nicht.
Ja.
Aber Syntax würde ich doch
sagen. Am Ende bist du bei der Syntax. Okay. Ja. Mittelhochdeutsch oder Altenglisch?
Ach, also mit Altenglisch hatte ich jetzt nur dieses eine Seminar. Das war doch eher eine Randerscheinung, wenn auch wichtig für mich. Ja, es war eine ganz tolle Professorin, die das unterrichtet hat. Aber Mittelhochdeutsch würde mir noch mehr am Herzen liegen. Ja.
Genau, und du wirst im Zweifelsfall auch das Mittelhochdeutsche dem Hochdeutschen vorziehen, nehme ich an. Dem heutigen Neuhochdeutschen.
Uch.
Also jetzt nicht im Alltag, wenn du jetzt beim Bäcker irgendwie, dann wird es vielleicht schwierig mit dem Mittel oder so. Als Forschungsgegenstand ist es vielleicht schon interessanter.
Also wir haben uns tatsächlich in den neuen Teilprojekten ein bisschen Richtung Frühneuhochdeutsch und Frühhess-Neuhochdeutsch, das ist dann danach noch, bewegt. Ja, da fühle ich mich dann noch wohler. Also Mittelhochdeutsch kann ich nicht gut genug. Da würde ich mich jetzt nicht so zu Hause fühlen.
Okay,
dafür gibt es dann die MitarbeiterInnen.
Genau, und für, genau, und den Computer gewissermaßen.
Und den auch, ja.
Der kann das hervorragend. Dvořák oder Smetana?
Ach, Dvořák, ja.
Ja? Ja, okay. Ja, hätte ich jetzt auch vielleicht vermutet. Aber du bist ja in der klassischen Musik zu Hause. Also sowohl, du hast gerade schon erzählt, du hast dir das Konzert angehört. Mitunter kann man dich selber auf der Bühne erleben. In Ausübung eines Instruments.
Ja, aber kann man, also wenn du einmal die Moldau gespielt hast, in der Bratsche oder zweiten Geige, dann möchtest du das nicht nochmal spielen.
Nee, ach so, wieso?
Also sehr, also ich habe den Eindruck, jetzt tatsächlich etwas aus diesem speziellen Stück gewonnen, dass er nicht so richtig gut komponieren konnte, also weil zu komponieren nicht nur irgendwie schöne Zusammenklänge gehören, sondern auch wie verteile ich das über die einzelnen Instrumente hinweg. Und in der Moldau brilliert die erste Geige von vorne bis hinten in schönen, schwelgt in schönen Melodien.
Ja.
Und die Bratschen und zweiten Geigen dürfen Wellen nachbilden und das ist super anstrengend.
Ach, die dürfen Wellen nachbilden, okay.
Naja, die machen da. Und die erste Geige eben oben drüber, die berühmte Melodie.
Ja. Und da hat er nicht drüber nachgedacht, dass das der Bratsche irgendwann auf den Keks geht, immer das.
Ja, das ist körperlich doch ziemlich anstrengend. Das ist dann irgendwann, macht es keinen Spaß mehr. Und Dvořák ist es nicht passiert. Sowas.
Der macht es besser.
Genau.
Okay, gut, dann haben wir das geklärt. Dann zum Schluss: Metapher oder Metonymie?
Auch Metapher, ja.
Ja, schon?
Ja. Also Metonymie ist für mich auch irgendwie eher so eine Art Spezialfall und kommt in unseren Daten zumindest nicht so oft vor. Und die Fälle sind irgendwie nicht so spannend, finde ich. Ja.
Nee,
ja. Klar, Metapher.
Klar, Metapher. Mhm. Also du bist, fühlst dich, bist gerne Teil dieses Metaphern-SFBs und würdest jetzt nicht auf die Metonymie umschwenken in nächster Zeit.
Nein. Garantiert nicht.
Sehr gut. Ja, dann sind wir schon am Ende der heutigen Ausgabe unseres Podcasts, die Übertragung. Ich danke allen fürs Zuhören. Danke Sabrina Finke, die in der Redaktion hier alles vorbereitet hat. Und danke natürlich ganz besonders Stefanie für deine Zeit.
Danke euch.
Tschüss.
Ciao.
Die Übertragung. Interview-Podcast des SFB 1475.